herzlich willkommen beim CrossFit Hangover Podcast. Heute bin ich der Host, ich bin Marcin und ich werde in der heutigen Folge die Blume, Elfe und Fee Annette interviewen und ihr so ein paar Fragen stellen über ihre Vergangenheit, sportlichen Werdegang und vieles mehr.
Hallo Marcin, ich freue mich, dass wir beide hier sind.
Ich freue mich auch. Ja, Annette, du bist ja unser Head Coach hier in der CrossFit Box und bestimmt gibt es noch einige Mitglieder, die vielleicht noch ganz viele Fragezeichen zu deiner Person und Erscheinung haben. Und wir werden heute versuchen, diese Fragezeichen so ein bisschen wegzunehmen, ein paar Fragen zu klären. Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, dass du dich mal so nochmal allgemein vorstellst. Wo bist du geboren? Wie war das für dich, dort, wo du gelebt hast? Erzähl uns einfach mal so ein bisschen von dir und deiner Jugend.
Ja, da ich ja die Älteste im CrossFit-Hangover-Team bin. Bist du echt die Älteste? Ja, von uns vier bin ich die Älteste. Ja, von uns vieren, also im kompletten Campokan gibt es noch den einen oder anderen, der ein bisschen älter ist. Ja, ich bin 1974 geboren. Und ich bin ganz, ganz idyllisch aufgewachsen. Ich komme nämlich von der Nordseeinsel Amrum. Ja, der Geburtsort ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so einfach, sich zu merken, wie das jetzt mit meinen polnischen Kollegen auch haben. Ich komme von Wütün oder aus Wütün von Amrum. Die Insel liegt so 2 Stunden außerhalb oder 2 Stunden mit der Fähre vom Festland weg. Also sehr behütet, sehr idyllisch, so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf vielleicht groß geworden. Als Kind war so der Leitspruch, wenn es dunkel wird, musst du zu Hause sein und alles andere war gut. Ab in den Wald, ab in die Dünen, was auch los ist. Ja, da bin ich geboren, aufgewachsen. Meine Eltern haben da Gastronomie. Apartment, Hotel und Restaurant, mein anderer Bruder, gleich ein bisschen Hashtag unbezahlte Schleichwerbung. Mein anderer Bruder hat da eine schöne Whisky-Kneipe, wer da mal Urlaub machen möchte. Und das Apartment, Hotel wird von meinem Bruder weitergeführt, von dem anderen. Ich habe mehrere davon, also ich habe auch noch eine Schwester und meine Eltern haben, also wir sind einige zu Hause. Aber ich bin die Jüngste. Ja. Ja, da bin ich halt auch, ich bin Hausgeburt, bin ich mal ins Krankenhaus gebracht worden, zack, zu Hause, weiter ging's. Meine Mutter musste nebenbei noch im Restaurant kochen.
Während du geboren wurdest, oder
was? Nee, bis 2 Wochen vor der Niederkunft. Ach so. Und ich glaube, Weihnachten stand's ja auch schon wieder am Herd. Ich bin am 11. Dezember geboren, also ja, so wie es halt ist, so auf so einer Insel mit Selbstständigen, wenn man selbstständig ist. Jo, dann viele, die mich kennen, wissen ja auch, dass ich relativ stur sein kann. Und da fällt mir so die erste passende Geschichte zu meiner Kindheit ein. Meine Eltern wollten gerne, dass ich in den Kindergarten gehe. Jo, erster Tag Kindergarten, 2 Kinder kloppen sich da irgendwie. Der eine nimmt ein Brett, haut dem anderen, da war ein Nagel drinne, da lief das ganze Blut über den Kopf. Klassiker. Ja, und da habe ich gesagt, ey, was für ein Bums, hier bleibst du nicht. Und stand jeden Tag, also die haben mich zum Kindergarten gebracht, der war 3 Straßen weiter. Und jeden Tag, halbe Stunde später war ich wieder bei uns zu Hause auf dem Hof, bis mein Vater gesagt hat, ach komm, lass die bloß zu Hause, das wird eh nichts mehr. Ja, dann bin ich da halt rumgetingelt. So, und wie jedes richtige Mädchen so, also vielleicht gibt auch Mädels, die es nicht so haben, aber war ich natürlich, oh, Ponys, ne? Ponys waren ganz groß. Pferde, Ponys, super. Und dann habe ich, glaube ich, so lange auf meinen Eltern rumgehackt, dass ich mit 5 das erste Mal auf dem Pferd sitzen durfte.
Ich habe deinen Eltern rumgeritten, bis du reiten
durftest, ja? Ja, genau. Also auch da kam mein Sturkopf mir wieder zu Passe, dass ich nicht nachgegeben habe. Ja, und dann ein Jahr später, als ich zur Schule gehen durfte, Dörfergemeinschaftsschule Amrum, idyllischer geht's nicht mehr, war ich 6 und dann bin ich mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zur Schule, je nachdem, wie ich Bock hatte. Also wenn man auf so einer Insel groß wird, es kommt immer Wind von vorn. Also wenn du morgens zur Schule fährst mit dem Fahrrad, ist Wind von vorne. Mittags dreht der Wind, du fährst wieder nach Hause, ist es wieder Wind von vorn. Es waren so 4 Kilometer. Also in meiner Kinderrealisation war es wahrscheinlich 8, aber ich glaube real sind es 4 Kilometer zur Schule. So, und auf dem Weg zur Schule war ein Ponyhof. So ein Inselponyhof. Weißt du, wenn Touris kommen, dann kann Papa, Mama das Pony nehmen, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mit dem Kind da drauf spazieren gehen. Und ja, die haben immer Kinder gebraucht oder halt Kinder gebraucht. Die haben halt Kinder immer, Insulaner-Kinder da gehabt, die dann beispielsweise die Ponys geführt haben. Und dann durften wir irgendwann, das waren unsere Pflegeponys. Und wenn die Touris nicht da waren, in den quasi Nicht-Ferienzeiten, dann durften wir die auch reiten. Also, und da weiß ich noch, mein erstes Pflegepony war Rudi.
So hieß das?
Ja, Rudi. Rudi hatte eine wunderschöne schwarze Mähne. Und Rudi war ein Sausack, der hat mich immer schön vor den Fitzen abgeworfen. Also nicht immer, aber wenn er Bock hatte, der konnte schon richtig gut bocken und hat dann einfach gezogen und bapp. Ja, aber das war jetzt auch nicht so Reiten, wie man sich das so klassisch vorstellt, sondern das war Insulaner Pony Ferienhof Reiten. Half darauf, Strick rum, juhu, was kostet die Welt, ne? Räuber und Gendarme im Wald gespielt mit den Ponys, Nüstern zugehalten, damit sie nicht wiehern können, damit die anderen uns nicht finden. Also, so war das jedenfalls mal alles angefangen. Ja, und da habe ich eigentlich den Großteil meiner Kindheit verbracht. So.
Bis wann war das dann, Annette? Also, wie lange hat es gedauert, bis du von Amrum weggezogen bist?
Also, ich bin mit 17 weggezogen. Dazu vielleicht noch, also ich habe sehr, sehr viel geritten, habe dann aber nachher, als ich 8., 9. Klasse war, habe ich angefangen Volleyball zu spielen, habe doch 3-mal die Woche Volleyball gespielt, das Team war auch wettkampfmäßig unterwegs und meine Schwester hatte dann einen Freund, die Eltern hatten eine Surfschule, so, und dann habe ich angefangen Windsurfen zu lernen. So, und
ja, wie lange hast du das dann gemacht mit dem Windsurfen, Annette?
Ja, locker drei Sommer, also im Winter surft man ja nicht so oft bei uns.
Warum nicht?
Weil wir Lauch sind und es einfach das Wetter nicht ganz so zulässt. Ja, mein Papa hat auch ein Segelboot. Ja, was man halt auf so einer Insel macht, ne, da ist ja nichts. Am Wochenende gibt's mal eine Disco, die ist dann in den Dünen, in den Strandkorbhallen. Aber ratzifatzi. So, Abschlussklasse, Realschule, weil es gab Hauptschule, Realschule. Gymnasium gab es nicht, weil dafür sind wir zu wenig Kinder gewesen. Und da waren wir, in der Abschlussklasse waren wir 12. 2 Mädchen, 10 Jungs.
Okay.
Also sehr familiär.
Und gibt es ein prägendes Ereignis, eine Art Highlight während deiner Zeit auf Amrum, was dir jetzt vielleicht so einfällt, was dir besonders gut gefallen hat und du das in Erinnerung behalten hast?
Von meiner Kindheit jetzt so?
Ja.
Okay. Ja, also jetzt im Nachhinein, auch jetzt, wo ich hier in Hannover lebe oder ich habe auch in Lüneburg, ich habe auch in anderen Städten gelebt, wie behütet wir groß geworden sind. Also meine Tante wohnte paar Straßen weiter, dann die nächste Tante wohnte da in dem Ort. Wenn ich irgendwo was essen wollte, habe ich mich bei irgendeinem Bekannten Ich kannte keine Angst als Kind. Also nicht, dass du entführt wirst oder Sexualstraftaten oder sonst irgendwas. Da wurde gar nicht drüber nachgedacht. Dazu auch ist so Problematiken mit verschiedenen Kulturgruppen war mir nicht bekannt. So, es ist halt so ein kleiner Fleck am Ende der Welt. Und so unbelastet sind wir da auch groß geworden. Und aufgewachsen, und da bin ich auch sehr dankbar für. Also das ist eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, das ist ja auch leider nicht immer selbstverständlich, dass man so wohlbehütet aufwächst, aber das klingt sehr gut und freut mich sehr zu hören. Und erzähl doch jetzt mal bitte, wie ging es dann weiter, als du mit 17 dann weggezogen bist von Amrum, was hast du dann gemacht?
Ja, also ich war in der Schule relativ gut in naturwissenschaftlichen Sachen, ich war aber katastrophal im Englischen. Genauso wie im Deutschen. Also auch meine Legasthenie hat mir da nicht so arg geholfen. Aber ich fand es immer cool, Englisch zu hören. Und dann habe ich gedacht, naja, weißt du was, dann machen wir das mal richtig. Dann gehen wir jetzt ein Jahr ins Ausland, dann lernt man das Englische schon irgendwie. Und habe mich dann direkt von Amrum über so einen Schüleraustausch, also sprich, ich bin rüber, aber es kam kein anderer, also es war einfach nur eine einseitige Aktion, wie es ja ganz viele so machen, bin ich in die USA gegangen, weil das war das Einfachste. Ich hatte eigentlich überlegt, so nach Neuseeland, aber da hätte ich 2 Schuljahre verpasst. Also waren es die USA. Ja, und dann habe ich auch den Sprachtest bestanden. Ich frage mich heute noch wie, aber es war egal. Ich hab den Platz.
Egal,
es hat geklappt. Bin dann nach Michigan, Whitehall, Michigan oben gekommen, an diese großen Seenplatten. War sehr, sehr idyllisch. Und die ersten 2 Monate bin ich da in der Highschool rumgelaufen, habe alles, was mir gesagt worden ist, habe ich yes gesagt. Also ich habe nichts verstanden, ne? Also ich wusste, wo die Kantine war, ich wusste, wo mein Zuhause ist, ich wusste, welche Klassenräume ich besuchen musste, aber ansonsten, wir haben Shakespeare durchgenommen, ich war im englischen Literaturkurs, Shakespeare war super. Aber sitzen, lächeln, ja sagen, passt schon. Da haben sich auch ein paar Mitschüler echt einen Spaß drauf gemacht. So nach 2 Monaten englische Reizüberflutung hat es dann auch bei mir langsam geschnackelt. Und ja, da habe ich zum Beispiel eine sehr coole Erfahrung gemacht, was so meinen späteren Werdegang im Sport. Ich war die haben ja Trisemester, was sportliche Sachen angeht, und dann habe ich ein Trisemester Volleyball gespielt. 5 Tage die Woche, 2 Stunden Minimum am Tag plus Wochenende Wettkämpfe. Das war sehr cool, weil ich habe sehr viele Highschools kennengelernt, ich war mit den Mädels unterwegs und so viel Training in einer Sportart komprimiert hatte ich auch noch nie, so in dem Zeitpunkt. Ja, dann habe ich im anderen Trisemester habe ich Track und Field, und da ging es bei mir nicht um das Tracken, also um das Rennen, sondern ich war mehr Field, sprich ich habe mehr Diskuswerfen habe ich da gelernt und Kugelstoßen. Und was mir erst ein bisschen später aufgegangen ist, wenn wir zu meinen anderen sportlichen Sachen kommen, ich habe ja auch in Highland Gaming gestartet und vielleicht habe ich damals da schon die Basis für die Shotput gelernt. Also war auch ganz cool.
Dieses Track and Field, ist das quasi jetzt Leichtathletik im Deutschen oder geht es, also ja. Welche Disziplin beinhaltet das alles? Also hast du schon gerade erwähnt, Kugelstoßen und Diskuswerfen, was war noch so im Inhalt?
Ja, da waren auch die ganzen Läufer, die Sprinter, die 400er, die 800 und Cross Country. Ob es jetzt noch andere Langdistanzen, weil die sind ja immer da gelaufen, ich nicht. Also ich habe mich mit warm gemacht, aber ich stand dann eher da, wo gestoßen worden ist oder geworfen wurde, da war ich, und das war auch okay, das war auch cool, und der Trainer hat sich auch Zeit genommen und die waren alle ganz lieb und nett zu mir und ich habe da eine Menge gelernt. Ja, also es war cool und definitiv habe ich Englisch gelernt. Also das Ziel war erreicht.
Ja, richtig gut, und das erfordert ja auch eine Menge Mut, in ein fremdes Land zu gehen. In solch jungen Jahren, wo man die Sprache noch nicht zu 100% beherrscht. Und ich würde sagen, dass du da auf jeden Fall gut daran gewachsen bist, an diese Herausforderung. Und war das dann bei dir, als du dann aus Amerika wieder zurück nach Deutschland gekommen bist? Bist du dann weiter durch die Welt gereist oder wurdest du dann langsam sesshafter in Deutschland?
Ja, also ich war ja immer noch dem Reitsport sehr zugeneigt. Also wenn manche denken so Reitsport, ich war wirklich bekloppt. Also ich habe mehrere Pferde am Tag geritten, ich habe eigentlich nach Pferd gerochen, Jungs war mir eigentlich ziemlich scheißegal, so der Reitsport war schon, aber ich wusste, Pferdewirt wollte ich nicht lernen, und ich wollte eigentlich auch nicht wieder auf die Schule erstmal, so habe ich Landwirtin gelernt, aber Richtung Milchviehhaltung, und aber die Ausbildungsbetriebe hatten auch Pferde, also neben mir im Betrieb war jemand, der hat Pferdewirt gelernt, und ich habe halt Landwirtin gelernt. Und da muss ich ehrlich sagen, dieser Beruf wird sowas von unterschätzt. Was ich gelernt habe über Technik von Motoren, über Anbau von Pflanzen, Unkräuter, Gräser, Tierpflege. Ein sehr, sehr, sehr umfangreicher Job. Und ich hatte auch einen sehr, sehr coolen Lehrherr. Also das hat sich schon gelohnt. Und der war aber auch so cool und hat dann da war das gerade mit der Milchquotenregelung alles sehr kompliziert, und der sagte nur, komm Annette, geh wieder auf die Schulbank, seh zu, dass es weitergeht, kannst ja Landwirtschaft studieren oder was auch immer, aber Landwirtschaft ist in Deutschland ja immer nicht so ein Beruf, wo man stark reich mit wird oder also der ist schon ein bisschen schwierig oder muss einen Betrieb haben, so, ne? So, und dann bin ich Fachoberschule Technik in Oldenburg, da auch, wo mein ehemaliger Ausbildungsbetrieb war, und habe meine Fachoberschule Technik gemacht. Und das war geil. Nach 3 Jahren Berufsausbildung immer schön ackern, ne? Sonntag, Samstags noch Hof putzen, so fegen, war ich wieder Schüler. Ich hatte Zeit. Meine Fresse, war das schön.
Wann war das? Also
welches Jahr?
Welches Jahr war das und wie alt warst du dann zu dem Zeitpunkt schon?
Also ich habe meine Berufsausbildung, ich bin 92 von der Schule, 93 in die USA, von 93 bis 96 habe ich gelernt, da war ich dann mit 22 fertig. Ja, dann bin ich mit 22 oder 23 auf die Fachoberschule, habe die gemacht. So, und dann saß ich schön mit einer Freundin zusammen auf Amrum, habe ein Gläschen Sekt, glaube ich, haben wir uns da schön reingeballert am Mittag. Und ja, lass uns was Verrücktes machen. Okay, machen wir was Verrücktes. Dann haben wir beschlossen, nach der Schule, sie war dann auch gerade fertig mit ihrer, Betriebswirt Hotelfach gemacht, haben wir gesagt, okay, wir düsen ab nach Australien, Südafrika.
Oha.
Ja. So, und dann haben wir schön den Rucksack gepackt, sind im November los. Das war November 97. Genau. Sind nach Australien geflogen und sind dann schön mit dem Rucksack durch Australien. Und das, der Hammer ist, wenn du in Australien bist, um die Diskotheken voll zu kriegen, spendieren sie den Backpackern Essen. Das heißt, du kannst schön in eine Kneipe bestellst dir, oder so Disco, Kneipe, Club, was auch immer, bestellst dir schön großen Pint Bier und dann gibt's dazu Reis und sonst was. Also einfaches Essen, aber es war Essen, du musst es nicht dafür nicht bezahlen, du musst nur das Bier bezahlen. So, ja, das war eine leckere Tour. Leider war damals der CrossFit-Hype noch nicht so. Und ich habe mehr Bier getrunken und gegessen. Aber war auch cool. War auch cool.
Hatte Sport zu diesem Zeitpunkt, wo du gerade dann so durch Australien zum Beispiel getourt bist, schon einen hohen Stellenwert bei dir? Oder war das eher noch unterrangig und hattest du andere Prioritäten?
Also in Australien, Südafrika hatte ich außer Spaß haben keinerlei andere Prioritäten. Feiern, Leben genießen war eigentlich so das Hauptaugenmerk und das hat auch sehr gut geklappt. Mir war vorher, also jetzt im Nachhinein betrachtet, war mir nicht klar, dass ich eigentlich schon immer sehr leistungsmäßig Sport gemacht habe, aber ich habe es nicht so empfunden, weil ich mit 6, 7, 8 wirklich so intensiv schon immer am Ponyhof Schubkarren schieben, sonst was, Heuballen schleppen. Und wenn du Glück hattest, konntest du halt auch 3, 4 Pferde am Tag reiten, je nachdem, wie das lief gerade in der Saison. Und das war für mich normal. Also es war normal, 3, 4, 5, 6 Stunden am Tag auf dem Ponyhof zu machen. Was ja auch im Prinzip Sport ist, aber halt anders. Also als wenn du jetzt sagst, okay, ich spiele Volleyball in einem Team. So, also zu denen, die 3, 6 Monate habe ich eigentlich gar nichts gemacht, habe auch einen starken körperlichen Verfall gehabt. Also ich habe gut zugenommen. Ja, dann bin ich direkt von Australien nach Südafrika geflogen und das war nochmal eine ganz andere Liga. Also Australien ist halt sehr, ist cool, ist sehr kommerziell, was so Backpacker angeht, aber Südafrika hat mir noch mehr am Herzen gelegen. Also Südafrika zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so machen kann, mit 2 blonden Mädels alleine durch Südafrika zu trampen. Wir haben es damals gemacht, meine Mutter sagte nur, schick mal immer eine Postkarte los, dann suchen wir dich. Ich so, Mama, da brauchst du gar nicht, bis die Postkarte ankommt, sind wir eh schon verrottet. Also bleib zu Hause, wenn nichts mehr kommt. Naja.
Aber ihr habt ja anscheinend überlebt.
Ja, ja. Und es war auch überhaupt gar nicht, nein, also ich habe, du bewegst dich halt anders in Südafrika als in Australien und man achtet auf ein paar andere Dinge. Also wir sind dann halt mit Black Taxis gefahren und ich habe nicht einen Daumen rausgehalten an der Straße. Und wenn du im Backpacker schläfst, dann wurden, das war damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist, waren das so Regionen, wo die Backpacker drinne waren und an den Straßenecken stand halt nachts immer ein Security-Mann.
Stimmt, dass das in Australien einen alles und alles Mögliche in der Natur umbringen will? Also hattest du Konfrontationen mit irgendwelchen Spinnen, Schlangen, Krokodilen, die dich nachts überfallen haben, Ninja Turtles, irgendwas oder eher nicht?
Ja, ja, ja. Ich habe ganz doll gekämpft. Nein, gar nichts, gar nichts. Also ich habe halt immer nur geguckt, dass die Schuhe nachts im Zelt stehen. Das wurde mir eingebläut, dass man nicht irgendwie in irgendwelche Schuhe reinschlüpft, ohne zu gucken, ob da ein Skorpion oder irgendwas drin ist. Aber ansonsten war gar nichts. Was mir ein bisschen hart war, war so oben in Darwin. Das ist ja der Norden von Australien. Und das war, dann waren wir Januar, warte mal, Cooper Pedy waren wir Heiligabend. Naja, so im Dezember irgendwie. Boah, das war so spülwarm. Ich bin so kaputt, ich wollte gar nicht mehr aus dem Pool raus. Also das war nicht so meine Klimazone. Und Melbourne war netter, das war passender. Südafrika fand ich vom Klima angenehmer. Und da war es wirklich teilweise so Erfahrung gemacht. Ich habe mit Delfinen geschwommen. Das ist, wir waren im Krüger Nationalpark, hatten ein Auto gemietet und um die Ecke, da steht auf einmal ein Elefant mitten auf dem Weg. So, oder daneben liegen die Löwen in dem, also das ist nochmal eine komplett andere Nummer. Und das war so, also das sind wirklich Erfahrungsschätze, von denen ich nicht gerne zurückdenke. Also das war wirklich ein Traum.
Okay, und jetzt würde mich mal interessieren und die Zuhörer bestimmt auch, wann ging das los bei dir mit dem Kraftsport? Ging es überhaupt mit Kraftsport los oder gab es noch vielleicht andere Sportarten, die du gemacht hast? Also wann bist du zum Strong Woman überhaupt auch gekommen? Also wie war der Weg dorthin?
Ja, also zurück von Australien, Südafrika, ab zack, zack, zack. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Da habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. War immer, da war mit Sport gerade irgendwie auch nicht so doll. Habe aber parallel wieder geritten. Also ich habe eigentlich immer geritten. Und merkte so, das Studium, irgendwie ist das nicht so das ganz Richtige. Nach dem vierten Semester habe ich aufgehört. Mir wurde ein Job als hauptberufliche Bereiterin angeboten. So, und dann habe ich alle meine Klamotten gepackt, bin auf dem Pferdehof gezogen als gelernte Landwirtin und ja, ewig reitend war das natürlich auch ganz okay. Und irgendwann steige ich vom Pferd ab. Also ich hatte schon immer Probleme beim Reiten mit dem linken Knie. Also ab so, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war, aber irgendwie zwischendurch muckelte das mal. So, bin ich vom Pferd runter und ich lief mit 25 wie eine 30 ist untertrieben. Also wirklich deutlich Rott. Deutlich höher verschleißend über den Hof, bin dann auch zum Arzt und der sagt, Arthrose dritten Grades im linken Knie. Ja, super, super Diagnose. Und ich hatte auch so ein bisschen den Spaß am Reiten. Also Reiten als Hobby ist cool, Reiten als Beruf ist wirklich anstrengend. Wirklich, wirklich auch so. Man muss halt andere Entscheidungen treffen. Ne? Wenn ich Hobbyreiter bin, kann ich sagen, mein Pferd muss ich heute stehen lassen, ist alles cool. Und wenn man das berufsmäßig hat, muss das Pferd halt dann funktionieren. Und aus dem Hobby den Beruf zu machen, hat bei mir dann nicht funktioniert. Da ist mir halt komplett die Freude abhanden gekommen, was aber im Endeffekt ja für andere Sportarten gut war. So, dann bin ich zum Arzt und der sagt, joa, nicht so geil. Man könnte irgendwann operieren, aber sind noch viel zu jung und ja, ein bisschen bewegen wäre ganz gut. Und damals habe ich dann meinen damaligen Freund kennengelernt, der Kampfsporttrainer war und auch gerne ins Fitnessstudio ging so. Und dann haben wir zusammen, sind wir ins Fitnessstudio. Ja, habe ich zum Trainer gesagt, ja, mein Knie ist kaputt. Und der hat dann gesagt, ja, dann fahren Sie erstmal ganz viel Fahrrad. Super. Und dann saß ich auf diesem wunderschönen Fahrrad und dann habe ich ein bisschen Pumperübung, aber weißt du, so diese Standardtrainingspläne, 3x15-20 Wiederholungen, so.
So ein bisschen Fitness-Bunny und Cardio-Bunny.
Ja, total Bunny, ganz Bunny, ganz viel Bunny war ich. Das war das Gym 80 in Lüneburg, habe ich damals gewohnt und die hatten in Adendorf auch noch ein Gym und da gab's Kurse. So, und dann, ja, was macht man? Step Aerobic.
Beste.
Mit Knie kaputt ist Step Aerobic das Beste, was man machen kann.
Auch ohne.
Auch ohne. Ja, und dann bin ich in Body Pump Kurse, in Step Aerobic, in Body Shape, in, ich weiß nicht, was es da alles so gab. Und hab dann aber den Coach, nämlich den ersten Einweisung, ich glaube, den gibt's da auch immer noch, den Michael, der war, ist eigentlich auch cooler Typ. Und der hat dann gesehen, dass ich ein bisschen affiner bin und hat haben wir nochmal andere Trainingspläne und dann fing ich auch ein bisschen Kniebeugen zu machen und ja, habe ganz viel Kampfsport aber zu dem Zeitpunkt gemacht. Ich habe Kickboxen gemacht, ich habe Kali gemacht, also mit meinem damaligen Freund auch, habe dann auch angefangen Trainerlizenzen und er hat dann, ich glaube 2004, hat er beruflich sich verändert und hat dann eine eigene Kampfsportschule aufgemacht. Und da habe ich angefangen, die Kleinen zu unterrichten. So, also die 3-, 4-, 5-Jährigen, 5-, 6-, 7, so, ne? Also ich habe halt die Weißgurte unterrichtet. So, und dann, ja, okay, da musst du auch ein bisschen mehr. Dann habe ich da meine Trainerausbildung gearbeitet, parallel immer schön gepumpt. Ja, dann ist diese Beziehung irgendwann Bach runtergegangen. Habe ich aber auch schön weiter trainiert. Und dann war ich irgendwie kurz arbeitslos. Also ich habe damals im Büro gearbeitet, also Bereichsassistentin und ein geiler Job war, ich habe bei Premiere World in der technischen Support Hotline gearbeitet.
Wie bitte, was hast du?
Also Premiere World, sagt ihr noch was?
Ja, okay, ich glaube, da war ich schon auf der Welt. Das ist doch jetzt wie Sky und so.
Das ist Sky, ja. Aber das war bei der Kirchpleite, wurde das. So, und da habe ich im technischen Support gearbeitet, um die Modems wieder zum Laufen zu kriegen.
Aha, also haben dich dann Leute einfach angerufen und du hast die technisch beraten oder musstest du, also wie war das so? Waren die Kunden immer freundlich zu dir oder was, über was redet man denn dann so?
Also, ja, schön, ihre Box, ihre D-Box ist angekommen, ja, jetzt stecken sie das da rein und da rein und ja, cool und da und da. Und das Geilste ist gewesen damals Fußball-Bundesliga. So, Premiere hat immer, die haben damals mit so Schlüsselcodes gearbeitet. Und zum Endfinale und zu den ganz großen Spielen haben sie diesen Sicherheitscode geändert, damit die Gehackten alle rausfallen. Aber leider sind auch immer einige Prozentzahlen an zahlenden Kunden rausgeflogen. So, und dann war Halbzeit, da haben sie den Code geändert und auf einmal siehst du an deinem Telefon, wie es knallrot wird, dann weißt du, das ist ganz viel in der Warteschlange. So, und dann ging's so, hier geht nichts, hier geht nichts. Machen Sie mein Fußball wieder klar und haben mich angebrüllt, also nicht nur mich, ne, meine Kollegen auch. So, ja, alle komplett. So, dann hast du die Freischaltung rausgeschickt, nachdem du dann versucht hast, den Leuten zu erklären, ich brauche den Namen, die Adresse oder ihre Kundennummer, damit ich eine Freischaltung rausschicken kann. Meistens mussten dann die Frauen immer ran und die waren beim Telefonieren ein bisschen ruhiger. Ja, erzähl, was willst du?
Ja, ich wollte einfach nur sagen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man dann so einen klassischen Wutbürger, wie man das heutzutage nennt, also wenn man den da so erstmal runterbringt, das dauert bestimmt so, ne? Also.
Ja, das war so geil. Wenn dann die Freischaltung damals rausgegangen ist, dann war die teilweise sofort da. Und dann hörtest du nur im Hintergrund, ja, ja, so, ne? Und zack, war das Telefon aufgelegt. Die haben nicht mehr Tschüss gesagt, die waren einfach dann glücklich.
Ein Achterbahn der Gefühle.
Ja. Das waren auch die beliebtesten Schichten. So, aber das, den Job, ja, war auch eine coole Erfahrung irgendwo, ne? So, und dann habe ich zack irgendwo gearbeitet. Ja, und dann war ich kurz arbeitslos. Und da waren in Bad Wiesensen war das. Das Fitnessstudio, die Trainerin wollte aufhören. Und der Chef damals, der hatte mich gesehen, wie ich die Kinderkurse gegeben habe. Der sagte, Mensch, ob ich vielleicht die sollte zur Kur, ob ich die Kurvertretung für sie machen kann. Ja, ich habe jetzt keine, ich trainiere selber ein bisschen, aber ich habe jetzt keine Lizenzen. Kein Problem. Was ich nicht wusste, das war mein Probearbeiten, weil die Trainerin wollte aufhören. Okay. So, und dann, das war eine Tennisanlage mit einem kleinen Fitnessstudio. Ja, und dann hat er gesagt, okay, cool, du kannst den Job haben. Ich sage, ja, aber dann irgendwie mit den Lizenzen, hat er, ja, B-Lizenz bezahlen wir, kein Problem. So, und dann habe ich angefangen, ne, dann habe ich auch eine Step-Aerobic-Ausbildung gemacht. Da hat der Prüfer nur gesagt, Annette, wenn du jemals Step unterrichtest, bringe ich dich um. Ich bin sowas von untalentiert, auf Beat zu arbeiten. Ich bin immer auf Beat.
Annette ist immer auf Beat. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man jetzt hier, wenn wir mal so einen Tanz aufnehmen oder sowas. Ja, man kann ja nicht alles können, ne? Ist halt, aber beim Tanzen ist es ja so, es ist ja nicht wichtig, wie man sich bewegt, sondern dass man dabei volle Überzeugung und Entschlossenheit ausstrahlt.
Ja, das tue ich, aber immer auf Beat. Ja, dann habe ich parallel mit Pilates angefangen, dann habe ich die Yoga-Ausbildung gemacht. Das ist jetzt alles so gut 15 Jahre her. So, und irgendwann merkte ich, okay, also eigentlich ist da mehr. Also auch nicht nur ich als Trainer, sondern ich als Athlet. Und der Kampfsport war es nicht, da bin ich ja ähnlich wie Katja gepolt. Ich mag nicht so gerne anderen Menschen in eine Fresse hauen. Also es gibt Menschen, da habe ich manchmal das Gefühl, ich würde das gerne tun. Aber prinzipiell ist Sparring, Wettkampfsparring nicht mein Sport. Also Karli mochte ich immer gerne so. Naja, auf jeden Fall bin ich dann, irgendwann habe ich mich mal getraut. Oh, da hatte ich richtig Schiss. Da hatte ich richtig Schiss. Da gab es in Lüneburg das Power Gym. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Nee. Das Power Gym kenne ich nur vom Namen her, aber ich war da nie, also früher.
So, da waren so, da waren die Figurenmädels, da waren die Bodybuilder, die Powerlifter. Aber ich kam in dem Fitnessstudio, wo ich war, nicht mehr weiter und ich wollte, wenn, dann will ich was richtig lernen. So, also ich da rein, ne, so als kleine zarte Grete und hatte irgendwie ein bisschen Respekt, dass sie mich gar nicht haben wollen, gleich wieder rausschmeißen. War aber nicht so. Da war der Johannes Lukas, der ist ja auch durch YouTube und so sehr bekannt. Der war damals der Trainer und dann haben wir einen Termin gemacht und dann haben wir erstmal ein bisschen gequatscht. So, und was mir überhaupt nicht klar war, dass ich starke Beine habe. Also in meiner Realität, es gab ja nichts, mit dem ich mich messen konnte. Dann habe ich mit Johannes gebeugt. Erstmal war der total geflasht, dass ich Ass to Grass beugen kann bei der ersten Einheit. Und ich glaube, beim ersten Kniebeugen, also ich war vorher im Fitnessstudio, habe trainiert. Aber ich glaube, bei dem ersten Kniebeugetraining habe ich 60, 70 Kilo Backsquat gemacht. Und dachte, ja, also wenn man Johannes kennt, dann weiß er, wie begeistert er rüberkommt. Und dann habe ich da angefangen, ein bisschen gezielter, Trainingspläne, hat er mir dann geschrieben. Dann habe ich ein bisschen auf meine Ernährung mehr geguckt, aber auch so halbherzig. Und da hat parallel in dem Gym hat Anne Schilling auch trainiert. Die war dann 2009, 2010, muss ich jetzt ehrlich gesagt lügen, deutsche Meisterin in der Figurenklasse. Mhm. Und wir waren dann so 4, 5 Mädels, die Svenja, die auch, ich glaube, die ist jetzt auch bei CrossFit Lüneburg Athletin, die hat da auch mit trainiert und Fiona und da waren noch so ein paar mehr Mädels. Wir sind auch auf Bankdrückwettkämpfe gefahren. Und das waren meine ersten Kraftwettkämpfe.
Ja, sehr cool, Bankdrücken. Wann ging es dann los mit so den klassischen Powerlifting-Disziplinen? Also wann kam Kreuzheben und Kniebeuge dazu? Relativ zeitnah oder hast du erstmal diese Bankdrückwettkämpfe so fortgeführt?
Ja, ich habe erstmal Bankdrücken-Wettkämpfe fortgeführt. Und das Geilste ist, ich habe nie mehr als den letzten Platz geschafft. Also ich habe recht lange Arme, deswegen kann ich gut Kreuzheben. Bankdrücken war es irgendwie nicht, aber es war mal nett. Also wir sind hingefahren, das war bei Enrico die Wettkämpfe. Gab Kaffee und Kuchen, man konnte sitzen und quatschen und wir Mädels hatten einen netten Nachmittag. So, das war damals meine Ambition und mehr Ambition hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Aber es war auch nicht der Sport, wo ich komplett angedockt bin. Es war mehr so dieses, oh ja, wir machen was, bababab. So, dann kam 2008, 2009 kam die Einzeldisziplin im Powerlifting. Vorher war Powerlifting Kraft-3-Kampf nur. Und dann haben Veranstalter auch angefangen, oder die Veranstalter, die ich kannte, Einzeldisziplinen. Und da weiß ich noch, dann bin ich das erste Mal zu einem Wettkampf gefahren, wo ich nur Kniebeugen. Nee, vorher bin ich beim WPC. Da, warte mal, das war 2008 oder 2009, bin ich beim WPC?
Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung.
Oh, ja, da bin ich wirklich Kraft-3-Kampf gestartet. In Schleswig-Holstein weiß ich auch noch. Da habe ich, ich glaube, ich war schleswig-holsteinische Meisterin. Ach du Scheiße, muss ich nachgucken. Also da müssen wir nochmal gucken, ein bisschen Ahnforschung betreiben. Aber so in den Dreh habe ich dann gestartet. Und dann hatte der Rico in Bad Doberan deutsche Meisterschaft Kniebeugen, da bin ich hin. Und das war geil. Erste Mal in meinem Leben Kniebeugen draußen. So. Erste Kniebeuge sind wir natürlich ein bisschen vorsichtiger reingegangen. Ich glaube, es waren 105 oder 110 Kilo. Ich setz an, gehe aus dem Lock aus, gehe raus, guck in den Himmel und denk nicht dran, mir einen Ankerpunkt zu suchen. Ich bin mit dieser Hantel taumelnderweise und die dachten alle, Alter, die kann überhaupt nicht beugen.
Aber hingefallen bist du nicht? Oder?
Nein, ich hab das gerettet, das Ding. So. Hantel ab. Ich so, was war da denn los? Okay, Anker werfen. So, und dann habe ich, die nächsten beiden Versuche waren noch okay. Da habe ich mich an der Dachrinne mental festgehalten. Das ging ganz gut. Und mangels Konkurrenz wurde ich damals denn deutsche Meisterin im Kniebeugen. Da war, so wie es dir auch manchmal geht, da ist einfach kein anderer, da gewinnst du halt mal schnell, ne?
Ja, aber so eine Wettkämpfe sind auf jeden Fall auch sehr gut dazu da, um so Erfahrung zu sammeln und Wettkampfluft zu schnuppern, sag ich mal. Und wann ging es dann weiter mit so also größeren Wettkämpfen?
Dann bin ich ins Saarland, Deutsche Meisterschaft Kreuzheben. Da habe ich, glaube ich, schon die 165, die 170 gezogen. Also dann 2009, 2010 habe ich einige Powerlifting-Wettkämpfe gemacht. So 2011 war es denn so, dass ein gemeinschaftlicher Freund von uns, der Enrico, der mich kannte, wusste, dass ich vom Kampfsport relativ explosiv bin und übers Powerlifting ja auch ein bisschen stark, hat gesagt, fahr mal nach Cottbus, da gibt's das Power Girl. So, und das war mein erster Strong Woman-Wettkampf.
Das Power Girl ist ja schon mal ein cooler Name für so einen Strongman-Wettkampf. Und wie war das so? Welche Disziplinen haben dich dann bei diesem Wettkampf erwartet?
Also als allererstes, ich hatte die Hose so voll. Ich hatte richtig Schiss. Ich habe damals den René Martike da kennengelernt als Punktrichter das allererste Mal. und die Ina Hofrichter, mit der ich heute auch noch viel Kontakt habe. So, als erste Disziplin gab, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, aber so, es gab Wasserkanister tragen. Die waren so leicht, damit bin ich fast gestolpert, so schnell. Dann musste man einen Transporter ranziehen, Hand over Hand. Du saßt in so einem Reifen, musstest den Tau ranziehen. Dann musstest du einmal diesen Transporter im Geschirr ziehen. Und Achse oder Hantel über Kopf drücken war noch. Und wir waren 4, 5 Mädels. Ja, das Ding habe ich gewonnen. Ja, Ina, ich habe es nicht vergessen. Hand over Hand hast du gewonnen, aber den Wettkampf habe ich gewonnen. Süße. Das sagt Ina mir heute immer noch, weil das war der einzige, wo sie mich mal weggehauen hat. Und man muss sagen, Ina ist eine 60-Kilo-Athletin, also oder sogar noch leichter. Also ist schon, die ist brutal stark. Die ist Weltmeisterin im Sack weittragen.
Okay, Annette, was für ein Sack? Was für ein Sack muss man denn dann tragen? Beschreibe.
Die war bei der World Strongest Lady in Schottland für und oh scheiße, ich, hoffentlich erzähle ich das jetzt richtig. Minus 63 oder minus 65 Kilo hat sie den Sandsack.
Aus Sand.
Ja, nicht Hoden, Sandsack. Weit getragen und ich, oh, Ina, pack's bitte rein, wenn ich was Falsches erzähle. Ich glaube 90 Meter mit, ich weiß nicht mehr wie viel Kilo, aber es war brutal. Brutal. So, anyway. Wettkampf gewonnen. Oh, war das cool. Und da habe ich gemerkt, im Gegensatz zum Bankdrücken, habe ich beim Strongman gemerkt, das ist es. Also ich habe mich sofort in diesem Sport verliebt und ich war dann total traurig, als ich hörte, es gibt eigentlich keine Wettkämpfe. Also in Deutschland zumindest so.
Und woran lag das, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Wettkämpfe gab?
Erstmal gab es nicht so viel Frauen, die damals kraftsportaffin waren. Also CrossFit hat ja den größeren Einfluss jetzt, sag ich mal, auf viele Frauen heutzutage, um sie in die Kraftsport oder vielleicht auch mal Strongman in Gewichtheben reinzubringen. Und das war damals nicht so. Es gab ein paar Frauen, die haben Powerlifting gemacht, es gab ein paar Gewichtheberinnen, aber es war noch nicht so gesellschaftsfähig, wie es heutzutage ist. So, dann ging es weiter. Ich habe dann schön fleißig trainiert, weil Powerlifting stand ja eh noch Wettkämpfe an im Herbst. So, und dann kriegte ich einen Anruf vom Heinz Ohlisch. Das ist der Chef von der GFSA, Deutscher Verband für die Strongmen. Und er sagte, ja, da ist ein Wettkampf im Ausland. Willst du da hin? Da wird auch alles bezahlt. Ich komme vom Powerlifting. Powerlifting ist ein Sport, da fährst du hin, bezahlst deine 30 bis 80 oder 100 Euro Startgebühr, kriegst eine Medaille und eine Urkunde. Dass da jemand Spritgeld bezahlt oder irgendwas, ist vollkommen außer jeglicher Norm. Ähnlich wie beim Gewichtheben, wenn du da nicht über den Verband oder den Verein gefördert wirst, ist es eigentlich ein nice to have, aber man verdient damit nichts. Ja. So, und als ich hörte, der Flug in die Ukraine wird bezahlt, das Hotel wird bezahlt, Essen wird bezahlt, das ist Urlaub. Wie geil ist das denn? Gönn dir, ne? Habe ich gesagt, volle Gönnung. Der Heinz war auch ganz clever, der hat mir nicht erzählt, was für ein Wettkampf das war. So, ich dann schön trainiert, aber wir hatten im Power Gym, da lagen ein paar Steinkugeln rum, weil da so ein paar hier Slava und so, die haben da trainiert, aber es waren dann so 140 Kilo Steine, das war dann auch ein bisschen doll. Und dann habe ich überlegt, wo kann ich üben, um irgendwie jetzt für den Wettkampf gewappnet zu sein? Dann haben wir Wasserkanister mit Sand und Beton gefüllt, an Ketten gehangen, an die Langhantel rangehangen, über den Parkplatz geschlurrt, den VW-Bus gezogen mit Handbremse an. Aber weißt du, so für eine richtig gute Wettkampfvorbereitung war das mehr so Rocky-Style Survive, ne?
Ja, aber Not macht erfinderisch und das hat doch bestimmt gut geholfen, oder?
Ja, ich habe in Cottbus auch den Andreas Hordern kennengelernt. Und der hatte damals wirklich eine coole Trainingshalle in Wittstock-Dosse, was so 140 Kilometer weg war. Und dann habe ich den irgendwie, haben wir geschrieben oder gequatscht und dann sagte er, ja, dann komm doch rum. Und dann sind wir, ich glaube, jeden zweiten Sonntag dahin gefahren und haben da halt richtig mit Fett-Equipment, also von Conan Wheel über verschiedene Steine, Achse. Und also mein totaler Endgegner, also wirklich damals, war Joe Carey.
Joe Carey, und warum? Also eigentlich ist es ja eine schöne Übung, die den gesamten Körper, die Rumpfmuskulatur, aber vor allem auch die Beine trainiert und wo man die benutzen muss. Wie kam das dazu, dass das erstmal dein Endgegner war?
Ich weiß es nicht, ich dachte, ich hatte eine gute Rumpfstabilität durch Pilates und alles, aber irgendwie war da, ich, war nicht fest, ich konnte mich nicht fest genug machen. So, und dann konnte ich bei ihm Gott sei Dank für Jog laufen. War auch einmal beim Heinz unten, da war das Jog auch katastrophal. Und dann sagte der Heinz mir irgendwann, dass das World's Strongest Lady ist. Also ich fahre zur Weltmeisterschaft. Dann wurden so die Gewichte ein bisschen bekannt gegeben. 250 Kilo Jog-Carry, 70 Kilo Achse über Kopf und dies und jenes. Und ich so, ach du grüne Neune, das wird Katastrophe. Katastrophe.
Und war es dann Katastrophe oder wie ist das Ganze dann ausgegangen?
Ja, erstmal hatte ich wieder natürlich die Hose voll. Klassiker. Dann sind ist der Andreas und der Stefan sind mitgeflogen. Wir sind dann zu dritt dahin. Und dann dachte ich so, ja, in Deutschland sagt dir jeder, du bist schon ganz schön breit und wirst schon eine Kante sein, ne? Ja, Arschlecken. Ich war die zweitleichteste Athletin auf dem Wettkampffeld. Wir waren drei Frauen unter 100, die anderen waren alle über 100 Kilo und die größte Frau, glaube ich, war 1,90 und ich bin 1,68. Also ich habe erstmal gedacht, okay, das wird jetzt hier eine andere Liga. Aber dadurch, dass ich so unvorbelastet rangegangen bin, habe ich wirklich vom Fokus her jede Disziplin einzeln so hart attackiert, wie ich konnte. Und ich habe nicht an die nächste Events gedacht. Also dann sollten wir LKW ziehen machen, also Bus ziehen machen, haben sie kurzfristig umgeworfen. Dann haben wir einen Schlitten mit 750 Kilo gezogen und wir waren aber auf einer Leiter. Also du konntest dich am Boden, war diese Leiter befestigt, du konntest dich ranziehen und darüber diesen Schlitten. Ganz witzig, auf dem Schlitten, es war ja Ukraine, standen drei Männer, die immer gewunken haben. In so schöner Volkskluft. Das war sehr schön. Und da waren, wir waren acht Mädels und da bin ich beim Schlitten als Fünfte rausgekommen und da dachte ich, wow, du wirst nicht Letzte. Also das war nicht Letzte, das war so das Ziel schon mal.
Und welche Platzierung wurde es dann bei diesem Wettkampf?
Ja, ich wurde Dritte.
Ja, mega. Also lief dann doch besser als erwartet. Und das sind dann so die besten Wettkämpfe, wo du hinfährst, nicht weißt, also was am Ende bei rauskommt, wo du mehr so der Underdog bist, sag ich mal, und du dann doch eine relativ gute Platzierung ablieferst. Also sehr schön.
Ja, damit hätte niemand gerechnet, ich am allerwenigsten. Also dann kam Herkules Holt und da war Andreas ganz findig. Ich war ja fremd der Daumenklemme, also als Powerlifter kannte ich den Hookgrip nicht. Und dazu muss ich sagen, ich habe mir mal den linken Daumen abgerissen und Andreas sagt, ist scheißegal. Ich reiß dir den Daumen da rein, er hat mir das alles zugedrückt und dann war ich da auch wieder auf Platz 5, dann ja, Jog war geil. Also Jog 250 Kilo, hatte ich in meinem Leben noch nicht so richtig geschafft und neben mir war die Gemma Magnussen, die Frau von dem stärksten Kreuzheber mit, also jetzt nicht Benny Magnussen, ist einer der stärksten Kreuzheber und das war die Frau dazu. Also wirklich eine starke Athletin, die war auch schon mehrfach bei World's Strongest Woman. So, die hebt das Jog an, rennt, braucht für diese 30 Meter, ich muss jetzt lügen, 12, 14 Sekunden. Also die ist da durchmarschiert. Ich habe zwei Schritte oder vier Schritte gemacht, bin zusammengebrochen, wieder ausgelockt. Ich habe auf diesen 30 Metern, ich würde sagen, 15 bis 20 Mal das Jog ausgelockt und war 59 Sekunden vorm Timecap dann drüben. Hat aber gereicht für den vierten Platz. So, und dann kam Pull Push. Das heißt, du hast einen Pfeil, den hältst du fest, da sind so Schnüre dran und auf der anderen Seite ist der andere Athlet und du musst dich gegenseitig aus dem Zirkel rausschieben. Und da muss ich sagen, da kam mein Kampfsport mir absolut zu Passe. Und meine erste Gegnerin war die Russin und wir waren in der Ukraine und das war mir auch alles nicht so ganz bewusst. Damals habe ich nicht drüber nachgedacht, der Konflikt Ukraine-Russland. Okay. So, und ich war wirklich zäh, was das anging, weil ich halt aus dem Kampfsport das Rangeln vom Boden und so kannte und hab einfach nicht locker gelassen. Und auf einmal hat dieses ganze Stadion Deutschland gerufen, weil sie die Russen nicht unterstützen wollten. So, ich raus, also dann hatte sie mich nach eineinhalb Minuten ist wirklich lang für so einen Kampf, hat sie mich rausgeschoben, also hatte ich dann quasi die Runde verloren, aber muss zwei Runden, also muss klar ein Sieg haben. Und der ukrainische Masseur kam zu mir, guckte mich ganz liebevoll an. Ah, da ist der Wolf, der winkt auch mal kurz zu, sehr schön. So, jedenfalls der ukrainische Masseur nimmt mich, massiert mir die Beine, merkte, dass ich so ein bisschen von der Energie runterkam und der hat so einen richtig schönen dicken Rauschebart gehabt. Okay. Die Zahnpflege wirkte jetzt nicht so gut, Dann nimmt, nee, macht nichts, ne? Dann nahm er von der Wasserflasche einen großen Schluck, spritzte mir das ganze Wasser ins Gesicht rein, haute mir auf den Nacken. Ich hatte so einen Adrenalinkick, ich bin im nächsten Kampf, ich habe das Ding gerockt. Aber ich dachte, ich bin total infiziert.
Ich glaube, das sind diese alt-sowjetischen Trainingsmethoden, von denen immer alle reden. Sollten wir vielleicht auch ab und zu mal anwenden in unseren Kursen oder so.
Also, das war ein Ereignis. Aber der war so süß, der hat sich so um mich gekümmert. Das war, also, herzlichen Dank nochmal ans ukrainische Team. Ihr wart super. Ja, dann kam der nächste Tag. Da blieb ich immer so auf Platz 4-5. Und zum Schluss kam Kniebeuge, Autokniebeuge. So, ich bin Powerlifterin ohne Equipment, also ich mache alles raw und da durfte man halt alles benutzen, also so eine Powerlifting-Hose und die Russin neben mir, ich war auf Platz 4, sie war auf Platz 3 und wir beide gehen ans Gerät, sie auch mit Interanzug, alles nochmal gerochen, gebrüllt, ab zum Ding, ich auch. Ich habe dann Gott sei Dank 2 Kniebeugen hingekriegt. Wir waren 3 Athleten, die überhaupt eine Kniebeuge hingekriegt haben und die anderen haben alle gar keine Wiederholung und die Russin auch nicht und damit war ich auf Platz 3.
Sehr, sehr coole Geschichte, Annette. Freut mich zu hören. Auch sehr spannend und ereignisreich. Ja. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge zu erzählen, aber ich würde jetzt gerne mal in Richtung CrossFit gehen.
Martin!
und dich mal ganz kurz fragen, so, was deine Anfänge im CrossFit waren?
Möchtest du den ganzen nächsten 5 Jahre Wettkampf ausschließen?
Nee, also erzähl einfach mal.
Okay, also meine Anfänge im CrossFit waren, dass ich 2013 gesagt habe, ich mache den Level 1 CrossFit-Coach. Einfach um mein Spektrum, ich bin immer jemand, ich gucke gerne irgendwo rein, also ich gucke mir andere Sachen an, was kann ich mitnehmen und habe dann Level 1 in Nürnberg gemacht. Ja, da habe ich auch zufällig einen anderen Strongman-Kollegen getroffen, wir beide waren dann so die dicken Viecher in dem Kurs. Lustigerweise jetzt durch die virtuelle Reise habe ich den Jochen wieder getroffen von CrossFit Passau, der mit mir den Level 1 zusammen und gestern war ich bei ihm im Geburtstagswort.
Ach cool.
Online, also es war auch ganz nett. Ja, ich habe nämlich danach, nach diesem Strong Woman Cup 2011, wenn wir da mal zurückkommen, bin ich nach Polen, nach Danzig.
Ach.
Und habe da meinen Powerlifting-Wettkampf im Kniebeugen-Kreuzheben, bin da Europameisterin geworden in Danzig.
War das der Wettkampf, wo du deine stärkste Kniebeuge gemacht hast? Wie viel Gewicht war das da?
Da habe ich die 180 raw gebeugt. Der Rekord steht sogar noch. Mein Kreuzheben war 185 auf dem Wettkampf und den Rekord hat, glaube ich, dann die Silvana und danach die Nicole zersmasht.
Okay.
Ja. Ja, dann war das Jahr 2011, war durch. So, und dann ist es immer so, Deutschland gibt es vielleicht, wenn man Glück hat, deutsche Meisterschaft für Strong Women zu dem Zeitpunkt. Heute sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Und dann, war mir nicht so klar, was machst du jetzt? Eigentlich merkte ich so, Strongwoman ist mehr meins noch als Powerlifting. Powerlifting hat mir Spaß gemacht. Und dann kam aber eine ganz coole Chance, dass ich aus Schottland angerufen worden bin. Der Douglas Edmunds, der jetzt leider dieses Jahr gerade verstorben ist, der hat ganz viele Highland Games gemacht. Und der hat einen Hybrid-Wettkämpfe, nenne ich sie jetzt mal. Also da war Highland Gaming mit drinne, aber auch Strongwoman. So, und das waren so Einladungswettkämpfe, da gab es dann auch Taschengeld dazu, wenn du bestimmte Disziplinen gewonnen hast. Also es hat sich gelohnt, es war einmal ein bisschen Geld war über, du hast Hotel, alles bezahlt und du kamst nach Schottland. Und da muss ich sagen, das waren so ganz tolle, tolle Erlebnisse, weil du hast bei den Leuten da vor Ort im Haus gewohnt, die haben sich super um dich gekümmert. Ich habe Kabertossen gelernt, und da meine ich, komme auch wieder das, was ich mal im Highschool gelernt habe, also Diskus werfen, Kugelstoßen, konnte ich da ein bisschen mit einbauen. Das war wirklich cool.
Ja, freut mich zu hören, dass du auf jeden Fall von den Erfahrungen, die du damals in Amerika gesammelt hast, auch zu diesem späteren Zeitpunkt noch profitieren konntest. Und wie ging es dann weiter bei dir?
Ja, dann habe ich, also 2012, also wenn ich das jetzt meinen Mitgliedern immer predige, die sollen gucken, dass sie nicht so viele Wettkämpfe machen und so, das war das Jahr, wo ich es nicht getan habe. Sondern, also zu dem Zeitpunkt war es so, du hast 6 bis 8 Wochen vorher auf Einladungswettkämpfen die Einladung erst bekommen. Das heißt, du konntest keine, so wie ein Gewicht heben, ne? Du hast eine lange Planung, du machst deine Makrozyklen. Das gab es nicht. So, im Frühjahr musstest du ready sein und dann machst du Wettkampf nach Wettkampf und hoffst, dass du das überlebst und dich nicht verletzt und dich eigentlich zwischen den Wettkämpfen nur regenerierst. So, und so war es 2012. Da bin ich in Stendal stärkste Frau Deutschlands geworden. Da bin ich nach Schottland drei oder vier Mal geflogen. Da bin ich Vize-Weltmeisterin im Highland Gaming Strong Woman. Also es hieß Most Muscular Challenge in Calendar. Da musste man mussten wir Baumstamm drücken machen. Also, was man ja auch im Strongman normal macht. Aber auf einem schönen Acker. Und alle immer auf derselben Stelle, da bin ich stumpf mit dem 75 Kilo Baumstamm über Kopf umgekippt, weil das schon so glitschig und rutschig war vom Regen. Ja, solche Sachen. Ja, dann habe ich, ich habe in dem Jahr 10, 12 Wettkämpfe gemacht. In Deutschland die alle gewonnen. Da war ich relativ gut. Ja, da lief das immer ganz gut. So, 13 ging es so weiter. Da habe ich ja den Level 1 gemacht. 13 habe ich... Ja, die Wettkämpfe, die ich gemacht habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da alles gemacht habe.
Wann war die FIBO, Annette, wo du nochmal den Rekord im Baumstammheben geschafft hast?
Ja, FIBO habe ich einen Rekord, den habe ich aber dann 3 Monate später selber eingestellt in, nicht Wittstock-Dosse, aber da die Ecke. FIBO war im Frühling 2014, da bin ich hingefahren und da hatte ich vorher das Gefühl, ich bin so schlecht vorbereitet. Also die Wintervorbereitung lief nicht so richtig, da war auch mit der Firma viel Arbeit, ich war nicht so fokussiert, also irgendwie war da so ein bisschen der Rhythmus raus bei mir und dann in der Vorbereitung, ich habe so ein richtig scheiß Frame gehabt, das war sehr tief und habe 2,20 gezogen im Training, denk so, boah, ist das schwer und auf der FIBO sollte die richtig viel. Und das war so mental schon ein bisschen ein schwieriger Wettkampf, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin nicht ready. So, normal war ich da ein bisschen anders sonst drauf. Aber lief trotzdem, hab die FIBO gewonnen. Und das war einer der Wettkämpfe, die ich am meisten genießen konnte. So, ich stand da und ich meine, dass das als Strongwoman-Wettkampf auf der FIBO, du kriegst halt, für Strongwoman gibt's sonst nicht so viel Aufmerksamkeit oder wir sind ja nicht so präsent bei ganz vielen. Ne? Das ist gar nicht, dass die Leute das nicht sehen wollen, sondern einfach die Wettkämpfe sind auch oft so irgendwo nebenbei. Und das habe ich richtig genossen. Also da habe ich Sadruna Saviskas kennengelernt, Hafthor Björnsson, die Leute, die waren einen Tag danach oder davor dran. So, und die haben auch zugeguckt. Ich meine, wie cool, wenn die dir zugucken beim Wettkampf.
Das ist bestimmt eine riesige Motivation. Also die Namen, die Annette gerade genannt hat, das sind so die Rich Fronings und Matt Frasers des Strongman-Sports. Und dass das ein Motivationspush während so eines Wettkampfs ist, das glaube ich dir.
Ja, also das war cool, das war richtig gut. Da habe ich die 85 Kilo Baumstamm gemacht, habe damals dann den deutschen Rekord gemacht und dann habe ich in dem Jahr 4 Wettkämpfe gemacht. Und der letzte war, wo ich die 90 Kilo Baumstamm auf Max gemacht habe. Den Titel, muss ich jetzt aber leider ehrlich sagen, habe ich mir geteilt mit der Nicole Geißler, die hat auch die 90 gemacht. Wir haben beide und die 92,5 habe ich verkackt. So, also da haben wir beide den deutschen Rekord. Den hat jetzt aber mittlerweile die Sunny, glaube ich, auch schon wieder eingestellt. Der Strongwoman-Sport hat sich ja auch, ich habe 2014 meinen letzten Wettkampf gemacht. Ich stand am Gerät und habe gemerkt, ich brauche mal eine Auszeit. Also da war der Spaß weg einfach. Also es war einfach viel mit Firma, ich hatte dann auch, glaube ich, 6, 7 Jahre Wettkampf mit vielen Wettkämpfen im Körper und ich brauchte einfach mal eine Auszeit von dem Ganzen.
Ja, so eine intensive Wettkampfsaison jedes Jahr, das belastet ja nicht nur Körper, sondern auch den Geist. Und wenn du da noch deinen eigenen Betrieb nebenbei am Laufen hast und alles, dann wird das Ganze irgendwann auf jeden Fall zu viel. Und wie ging es 2014 dann bei dir weiter? Das ist ja auch das Jahr gewesen, wo wir beide uns kennengelernt haben, wo ich auch dann bei dir angefangen habe zu arbeiten. Und wie war es dann sportlich bei dir?
Ja, also 14 Anfang war ich ja dann bei dir mit dem Gewichtthemen, um da einfach noch meine Technik zu optimieren. Ich bin halt jemand, der sehr gut explosiv arbeiten kann, aber meine Strict-Werte beim Überkopf sind nicht so gut. Deswegen musste ich das aus der Dynamik, und da dachte ich, Gewichtheben ist natürlich perfekt dafür, das noch ein bisschen zu optimieren. Ja, da habe ich die vier Wettkämpfe, also ich habe die FIBO gemacht, ich habe den in, oh, das ist nicht Wittstock, aber ja, ich komme jetzt nicht drauf.
Meinst du gerade die FIBO oder den
anderen? Nee, den anderen. Naja, jedenfalls, egal. Ist ja auch egal, genau. Also ich habe insgesamt vier Wettkämpfe gemacht in dem Jahr. Ja, lief auch alle gewonnen, alles gut. So habt ihr nur gemerkt, okay, ich brauche jetzt Auszeit vorbei. Dann haben wir ja den Strongman Beginner Cup hier in Hannover gemacht. Den haben wir ins Leben gerufen 2013. Ich habe immer ein bisschen gesagt, so, oh, schade, dass für die Einsteiger nichts gemacht wird. Und dann sagte mein Mann, ja, dann machst du's doch. So, und in Bevensen hatten wir nicht so die Location, und ich kannte das Campokan über Kampfsportfortbildung. Die hatten die neue CrossFit-Box, einen riesen Raum, und dann habe ich hier angefragt, ob wir das machen können. Und so kam das. Ja, dann haben wir 14 diesen Wettkampf hier gemacht, also ich als Veranstalterin. Ich glaube, 2014 habe ich auch den internationalen Frauenwettkampf in Bevensen veranstaltet. Warst du nicht dabei?
Jetzt, wo du es sagst, das war da. Das war im Juli 2014, und da war ich als Helfer. Ich glaube, da war parallel die zweite Bundesliga Strongman für die Männer.
Ja, genau.
Und gleichzeitig die Weltmeisterschaft für die Frauen. Hm. Oder wie war das? Da waren auf jeden Fall sehr viele internationale Athleten
dabei. Ja, das war ein internationaler Wettkampf für die Frauen.
Auf jeden Fall war ich da als Helfer und habe dann noch zwei sehr gute Freunde von mir mitgebracht. Ja. Und also so ein Strongman-Wettkampf ist sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr anspruchsvoll. Aber ich glaube, wenn du Helfer bist bei so einem Strongman-Wettkampf, da hast du, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Arbeit zu verrichten. Also ich weiß nicht, wann ich so kaputt war nach einem Wettkampf, wo ich Helfer sein konnte. Und ich weiß auch noch, dass wir am Abend sehr, sehr gut gespeist haben alle. Also das war auf jeden Fall ein sehr heißer Tag, ja. Ein sehr schöner Tag. Sehr interessant, auch mal so die ganzen Athleten zu sehen. Ja, ging auf jeden Fall eine Menge ab.
Ja, das war richtig heiß. Es waren locker über 30 Grad. Mein Mann sagte auch nur, das sah am Ende des Tages, sah Thomas echt aus, richtig fertig aus. Naja, aber die Athleten tragen die Geräte, also die Sandsäcke und Fässer einmal hin, und er hat sie irgendwie 40 Mal zurückgetragen, ne, mit euch. Also das war ein sehr schöner Wettkampf. Dann haben wir hier den Wettkampf im Campokan, den Beginner Cup gehabt, und da hatte Ralf mich dann gefragt, und dann habe ich gesagt, okay, ich wollte eigentlich nicht mehr so gerne alleine eine Firma haben, weil es ist, du musst die Buchhaltung, du musst dies, du musst jenes. Und mein Herz ist halt am Unterrichten. Also ich wollte lieber mehr wieder ins Unterrichten als ins Büro oder andere Dinge machen. So, und dann, ja, als wir den Schluss gefasst haben dann gemeinsam, dass wir hier rübergehen, dann war halt Firma auflösen. Da war ja auch kein Kopf jetzt für Wettkämpfe in dem Moment, sondern neue Wohnung suchen in Hannover, hier ankommen, mich einstimmen auf den Job als Head Coach für CrossFit. Ist ja nochmal was anderes. Ich habe ja schon parallel die Ausbildung ein paar Jahre jetzt vorher gehabt. Dann habe ich noch den Mobility für CrossFit gemacht. Dann habe ich den Gymnastics für CrossFit noch in dem Zeitraum gemacht. Und habe mir Köpfe gemacht über Programming, über andere Sachen. Ja, und dann war eigentlich 2015 erstmal Fokus hier ankommen. Sportlich war eigentlich gar kein Fokus, sondern erstmal überhaupt in den Job reinkommen, alle kennenlernen, die Box kennenlernen, den Alltag finden.
Ja, du bist dann als in die Rolle des Head Coaches auch sehr gut reingewachsen. Konntest du dir viel früher vorstellen, dass du mal Head Coach von einer CrossFit-Box bist?
What is CrossFit? Also, als ich mir einen Job irgendwann mal aussuchen durfte mit 17, 18, 19, hätte ich ja nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal, nennen wir es mal, sportliche Leiterin bin. Nein, habe ich. Also, was mir immer schon lag, ist, viel mit Menschen zu arbeiten. Das, ich denke, kommt einfach durch die Gastronomie meiner Eltern, dass ich das gewohnt bin, mit vielen Menschen Kontakt zu haben. Aber dass ich das mal mache, auf gar keinen Fall. Und da bin ich aber auch sehr dankbar, weil ich liebe den Job, das ist super. Und der Vorteil hier für mich im Campokan ist einfach, ich kann mich auf das konzentrieren, was ich gerne mache. Also das Unterrichten, mich um die Leute kümmern, Wettkämpfe veranstalten, einfach das Drumherum um den Sport, und muss mich nicht um diese ganzen, sag ich mal, administrativen Sachen wie Kündigungen, sonst was kümmern.
Ja, das wäre auch irgendwann zu viel des Guten. Und diesen Druck hattest du ja in Bad Bevensen lange genug.
Ja.
Und ich glaube, dann weiß man das auch noch mehr zu schätzen, wenn man jetzt an einer Position ist, wo du halt das machen kannst, was du liebst. Und ja, und dich noch da gleichzeitig auf dich selber mehr konzentrieren kannst. Was macht deiner Meinung nach einen guten Head Coach aus?
Was macht einen guten Head Coach aus? Also auf jeden Fall eine Idee haben, wie man seine Box sehen will. Also man kann sie ja verschieden ausrichten, dass man sagt, okay, wir sind eine Wettkampfbox oder dies oder jenes. Sich einen inneren Leitfaden und dem auch treu bleiben. Aber immer ein Auge für die Kunden. Wo stehen die? Was brauchen die? Was muss ich vielleicht auch mal sagen, was ich nicht haben will bei mir? Will ich ein Open Gym, will ich es nicht? Was passt zu uns? Wie soll das Schiff laufen? So, und eine klare Idee zu haben, was möchte ich überhaupt schaffen mit meiner Box? Aber natürlich auch viel das Gefühl für Menschen. Das ist, glaube ich, auch das, was beim Coachen also Fehler sehen, ja, das kann man lernen, aber auch so ein bisschen dahinter zu sehen, was braucht der Mensch heute? Vielleicht hat dieser Mensch gerade im Büro einen richtigen, schlechten Tag gehabt und es hilft ihm nicht, wenn du 10-mal sagst, du musst tiefer in die Kniebeuge, sondern vielleicht braucht er gerade was anderes.
Ja, fachlich auf der einen Seite musst du also als Trainer wirklich sehr viel Wissen und Know-how mitbringen, aber wie du schon sagst, unser Job als Trainer, auch gerade beim CrossFit, weißt du, die Menschen, die kommen aus stressigen Jobs, haben volle Köpfe und die wollen einfach Spaß haben und sich auspowern. Und oft geht es dann vielmehr darum, dass man eine lustige, spaßige Atmosphäre sorgt und man trotzdem gutes, intensives Training macht. Aber man muss auch ein sehr guter Entertainer sein, ne? Und dass die Leute mit einem Lachen nach Hause gehen und das Gefühl auch haben, so, wir haben was getan. Aber natürlich könnten wir uns hinstellen und richtig strikt sein, Strafburpees verteilen, wenn jemand jetzt irgendwie zu spät kommt und hier richtig penibel auf jede Kleinigkeit achten. So, ja, das gehört irgendwo dazu, diese technische Korrektheit und alles, natürlich. Aber du weißt, wie ich das meine.
Ja,
das
klar. Also es ist schon, wir achten auf Ausführung, wir achten auf saubere Bewegungen. Was ich meine ist so,
Spaß dabei nicht verlieren.
Ja, ich kann ja Dinge auch positiv sagen oder bereichernd sagen oder ich kann einfach jemanden runterputzen. So, ja, du wirst es nie lernen, Kniebeuge. Ich meine, das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, aber mein Job ist eher, wie kann ich diesen Menschen helfen, diesen Sport besser zu machen, für sich besser zu machen? Was braucht dieser Mensch gerade? So, und eben zu gucken, was braucht unsere Box, ne? Also zu gucken, welche Kurskonzepte funktionieren. Wir sind ja eine relativ große Box. Da können wir uns halt auch, bauen wir halt andere Kurssysteme ein, wie es vielleicht für eine kleinere Box sinnvoll ist. Also muss man ja auch immer abwägen, was macht jetzt für uns Sinn. Für uns machen unheimlich Sinn die Basic Watts. So, wo eine andere Box vielleicht, die etwas kleiner ist, sagt, okay, ich integriere das alles in ein Kurssystem. Wunderbar, aber das ist ja mein Job zu gucken, okay, kriege ich alle gut verpackt? Mache ich es meinen Coaches so leicht, den Job gut zu machen? Oder mache ich es meinen Leuten schwerer? Und in der alten Box haben wir teilweise 3 Kurse parallel gehabt. Das ist eine logistische Leistung, dass Kurse, während sie arbeiten, durch den Raum rotieren können, ohne dass die Kunden das merken. Und das spricht ja uns als Team auch an, dass wir das einfach vor dem Kurs einmal durchsprechen. Okay, ich brauche zum Warm-up den Bereich, zu dem brauche ich das. Wie kriegen wir das hin? Kannst du da rüber gehen? So, und diese Kommunikation untereinander hinzukriegen und natürlich auch harte Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich merke, hier läuft irgendwas nicht, muss ich auch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht immer ganz sympathisch sind. Aber das ist auch nicht schlimm. Also ich muss auch nicht von jedem gemocht werden. Also ist schon schön, aber ich muss ja sehen, dass das für alle gut läuft. So, ja.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Auch ich glaube, du konntest auch sehr gut beschreiben, wie das für dich ist und wie du das jetzt handhabst. Und wie ist es jetzt für dich mit der Position als Head Coach, jetzt auch so den Athleten in dir weiter zu fördern? Also wie läuft dein Training jetzt aktuell? Was für Höhen und Tiefen hattest du in der letzten Zeit? Na? Also erzähl mir darüber noch mal ein bisschen.
Ja, also als wir 2015 herkamen, habe ich so ein bisschen trainiert, aber da war halt der Fokus auch eher wirklich meine Position zu finden, mich zu finden in der Rolle als Head Coach. Es ist ja nicht nur so, dass ich den Job neu hatte, ich hatte auch ein neues Wohnen. Also man hat ja mehrere Säulen in seinem Leben und eine Säule ist natürlich auch Wohnen und Umfeld und Freunde und das hat sich ja auch verändert, dadurch, dass ich hierher gezogen bin und mein Freundeskreis sich dann neu gefunden hat. Also das waren schon einige Baustellen, von daher war es erstmal wichtig anzukommen und mich jetzt nicht mit Sport zu stressen. Dann hatte ich irgendwie so eine Phase, wo ich mit der Lunge nicht so klar kam, also mit dem Asthma, da weiß ich noch, 2016, die Open sind ja in der Regel im Februar. Februar ist für Asthmatiker und Pollenallergiker von einer Haselnuss nicht so geil, weil das ist genau die Zeit, wo man ein bisschen sensibel auf der Lunge ist. So, und immer wenn die Opens kamen, habe ich das erste Workout noch überlebt. Und beim zweiten und dritten Workout war ich eigentlich schon krank. So, und das war natürlich für mich sehr, sehr schwierig, so mental, weil ich vorher immer sehr, sehr erfolgreich war und mich auch auf meinen Körper gut verlassen konnte. Und irgendwie klappte das mit dem CrossFit so nicht von, wie ich mir das gewünscht hätte von heute auf morgen. Dazu muss man sagen, auch mit dem Asthma hatte ich echt Probleme mit dem Laufen. So alle, ja, wir laufen im CrossFit. Ich so, nein, wir laufen nicht. Also ich fand das nicht so geil. Da hatte ich echt ein bisschen mit zu kämpfen. So, dann habe ich relativ einen Arzt, der für mich sehr gut passt, gefunden, mit dem auch geguckt, okay, was stimmt denn körperlich nicht? Also ich hatte jetzt keine richtige Verletzung oder so, sondern mein Körper war einfach nicht ready oder ich war auch vielleicht ein bisschen ausgelaugt von dem, was die ganzen Jahre vorher so passiert ist. Ja, und dann musste ich lernen, von null wieder anzufangen. Also ich hatte dann eine Auszeit genommen, hat mein Arzt auch gesagt, komm, mach mal ganz Suche, dass wir den Körper mal wieder auf null resetten. Ja, und dann kannst du 5 Wallballs in einer Minute werfen, ne? Also das war für meinen Wettkampfgeist, für mich selber sehr, sehr schwierig. Und da habe ich mental sehr viel für mich gelernt. Also komm, du bist gute Strongwoman gewesen, das heißt nicht, du bist eine gute Crossfitterin. Also du fängst hier von null ein, ja klar, wenn du ein Workout machst mit Deadlifts und Rudern, bist du weit vorne, machst du ein Workout mit Handstand Push-Ups und ja, was gibt's denn noch so Katastrophales? Oh. Ja, Handstand Push-Ups und Laufen, scalst du und bist froh, wenn du es überlebst und im Timecap reinkommst. So, und da habe ich ganz viel über mich gelernt und ja, dann habe ich langsam immer mehr mich aufgebaut und trainiert und anders trainiert und habe einfach mal die Sachen, die ich gut kann, weggelassen. Also ich habe wenig Deadlifts gemacht und habe kaum gebeugt, also weniger gebeugt, habe mich ein bisschen aufs Gewichtheben ab und zu mal eingelassen, aber auch nicht so mit der Intensität, wie Katja das zum Beispiel gemacht hat. Hab da ein bisschen bei Marci mal mit, aber auch jetzt nicht so mit dem Mega-Fokus. Ja, und dann ging es langsam so, dass der Körper sich erholte, dass es mir besser ging, dass ich ankam. Und dann weiß ich noch, die ersten Opens, die ich mitgemacht habe, wo ich alle 5 Workouts geschafft habe, war 2018.
Ja, das ist halt ein Prozess, der dauert ein bisschen. Und
der Körper, der muss sich ja über die Zeit anpassen. Ne? Und wäre es ja auch langweilig, wenn das jetzt so von heute auf morgen gehen würde. Aber ist auf jeden Fall sehr schön und sehr positiv zu hören, dass das jetzt langsam so in die richtige Richtung geht und vorangeht. CrossFit ist ja auch jetzt ein Sport, der davon lebt, dass man ständig an seinen Schwächen arbeitet. Und das ist ja an sich ein nie endender Prozess. Ne? Ja. Also es gibt ja immer etwas, was man machen kann, was man verbessern kann. Ist aber auch das Schöne, weil man sich jetzt nicht auf einzelne Sachen halt versteifen muss. So, aber da dauert halt.
Ja, dann ging es ja auch immer fleißig weiter. Dann hatte ich das ja auch langsam geschnallt, dass das 2 Welten sind und dass ich mit dem Mindset, wie ich früher an die kraftlastigen Wettkämpfe rangegangen bin, dass das für mich im CrossFit nicht funktioniert, dass ich halt mein Pace finden muss. Solche Sachen, da bin ich zu Hinshaw gefahren, der Aerobic Capacity habe ich da gemacht. Hab mir solche Sachen einfach mal zu Gemüte geführt, habe angefangen, also mein erstes Lauftraining war so, ich gehe mich 500 Meter warm, laufe 200 Meter im Schleichtempo und gehe dann wieder 400 Meter. So, und von da habe ich mich dann langsam hochgearbeitet, bis ich irgendwie 2019 auch mal die 15 Kilometer am Stück laufen konnte. Ich bin immer noch keine großartige Läuferin, aber ich überlebe einen Workout, wo man gelaufen wird. So, naja, und dann 2018 war ich in der Masterklasse Deutschlands, in der 40er, war ich dann 28. was jetzt erstmal nicht so doll ist, aber was für mich halt ein persönlich großer Erfolg war, weil ich gesund durchkam, weil ich alle Workouts machen konnte und mein Asthma so gut, frag.
Ich sag gerade, was sollte ich sagen, ist das ja nochmal eine ganz andere Leistung, wenn du halt vorher mit diesen gesundheitlichen Problemen zu tun hattest, im Vergleich zu anderen, die normal, ich sag mal, durchtrainieren können, ohne Einschränkungen. Ne, also ich wollte halt sagen, dass das wirklich eine sehr schöne Leistung ist. Und da ist die Platzierung im Endeffekt scheißegal, sondern einfach nur zu merken für sich, ich kann das jetzt überleben und ich kann jetzt auch darauf weiter aufbauen. Ne?
Ja, genau. Und das war auch so, wo ich dachte, wow, cool. Ein Schritt nach dem anderen, dann 2019 habe ich meinen ersten Barmuskel abgeschafft. Da und die Leute, die mich vielleicht kennen, wissen, ich wiege so zwischen 75 und 80 Kilo. Da ist ein Barmuskel ab schon eine ordentliche Leistung für Mädel, da hochzukommen. Aber ich hatte auch tolle Hilfe, der Sergio und der Dennis. Das sind zwei Turner, die früher wirklich leistungsmäßig Turnen gemacht haben. Also Sergio war bei Olympia auch dabei zweimal und Dennis war auch deutscher Meister in der Jugendklasse im Turnen. So, und die haben versucht, einer Elfe wie mir das Turnen beizubringen.
Ja, und war noch größtenteils erfolgreich. Ne?
Ja, also wir sind Schritt für Schritt, kamen wir immer näher. Ich weiß noch, Sergio packte mich auf die Parallels für Handstand Push-Ups und ich hatte Schiss runterzugehen. Weil ich auch so ein bisschen mit Migräne immer früher zu tun hatte und mit meiner Halswirbelsäule sehr vorsichtig bin. Und dann hat er oben ich wollte nicht runter, dann hat er meine Füße genommen und immer gedrückt. Jetzt geh runter! Ja, und ich so, nein, ich sterbe! Es war sehr lustig. Aber er hat halt diese kasachische Art, mit Strenge und Härte mich dahin zu prügeln, was mir in dem Fall meinen Blockaden geholfen hat, um darüber hinwegzukommen. Ja, dann jetzt haben wir 20, ne? Ja, so, dann habe ich mir gedacht, okay, ich will mal wissen, ob es noch kribbelt für Strongwoman und habe gesagt, ich starte 2019 nochmal in einem Strongwoman-Wettkampf. Und meine Überlegung war, okay, du bist bis jetzt immer, ich war dann, hab 90 Kilo gewogen, es gab plus 75 oder darunter. Da habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir es mal richtig. Wir hungern uns nicht, sondern ich diete mich mal auf minus 75, hat auch funktioniert. Das Witzige war, die Leute, die mich von früher kannten, sagten, Annette, bist du krank? Du bist so dünn.
Nein, ich mache CrossFit.
Ja, genau, das war meine Antwort. Nee, ich mache CrossFit. Das gehört sich so jetzt. Ja, und da das war ganz witzig. Also für manche wirkt dann so ein dritter Platz auf einmal nicht so gut. Für mich war es super, weil mein Ziel bei dem Wettkampf war nur, kann ich Wettkämpfe mental locker angehen? Ohne Leistungsdruck, ohne auf eine Platzierung, ohne sonst was. Ich wollte einfach hinfahren, Spaß haben und einen Wettkampf machen. Und das habe ich gemacht, habe einen dritten Platz gekriegt, habe sogar eine Disziplin gewonnen, das Koffertragen gegen die jungen Häschen alle als Master 45 Athletin. Da dachte ich, boah, laufen kann sie doch noch, ne? Die Kleine, wenigstens 20 Meter.
Ja, und das Interessante ist dabei auch noch, ich glaube, du hast dich nicht sehr spezifisch auf diesen Wettkampf vorbereitet, was das Training angeht, sondern du hast das aus reinem CrossFit-Training gemacht. Oder irre ich mich da?
Nee, wir haben, ich glaube, ich habe 5-mal Kreuzheben vorher geübt. Da haben wir beide noch zusammen ein bisschen Defizit. Wenn ich von unten rauskomme, funktioniert's ja immer. Da haben wir noch mal, ich glaube, so 3, 4, 5 Einheiten. Ich habe ein paar Mal Zirkus-Dumble, die hätte ich auch ein paar Mal mehr machen müssen, weil das war nicht so gut. Atlas-Stone habe ich, glaube ich, gar nicht angefasst. Und Koffertragen habe ich, glaube ich, 1-2 Mal. Also, aber es ging ja auch nicht darum, die alle jetzt wegzubrezeln. Es ging für mich drum, brennt es noch in mir? Bin ich noch Athletin oder will ich das noch sein oder will ich es nicht mehr sein? Ne?
Und wie würdest du diese Fragen jetzt beantworten?
Alter, the fire's burning. So, dann sind wir direkt von dem Wettkampf nach Italien zu meiner Schwester. Nachts durchgefahren, wir haben schön da im Mini auf der Raste gepennt. Und wer meinen Mann kennt, der ist so 1,90. Im Mini-Bein, war so eine super Nacht. Gut, nächsten Tag bei meiner Schwester, die wohnt Via Reccio und da gibt's eine richtig coole CrossFit-Box. Dann bin ich Montag erstmal ein Drop-In gemacht, haben wir schön Max-Back-Squat gemacht, war auch sehr cool. Ja, dann habe ich parallel in dem Jahr, weil hier die in der Box einige, die den Qualifier für den German Throwdown gemacht haben, habe ich gesagt, ach, mach ich die Workouts mal mit, guck mal, mach das Ding und qualifiziere mich. Upsi. Ja, und dann merkte ich aber schon, dummerweise war der German Throwdown die fünfte Woche von den Opens. Und die ersten Workouts liefen noch gut von den Opens. Und dann merkte ich so, okay, too much. Qualifier plus Strongman plus Open. Also Opens klingt jetzt für die meisten so, die kommen rein in die Box, machen ihr Workout. Ja, ich bin der Head Coach. Ich judge so viele Leute in den Opens. Ich mache mir für meine, ich habe eine sehr gute, in diesem Jahr ist die plus 60 Athletin, wo wir wirklich aufpassen, weil die immer in den Top 200 ist. Nicole ist auch immer gut dabei, Katja ist gut dabei. Wir haben so ein paar Athleten, die wirklich in der Box, wo wir gucken müssen, machen wir die Workouts zweimal, machen wir sie einmal, wie machen wir das Setup, was funktioniert für die am besten. So. Und da rattert mein Kopf. Mein Kopf rattert da nicht für mich, sondern mein Kopf rattert für meine Athleten. Und das zieht mir schon Kraft. Also es gibt mir Kraft, aber es macht mich auch ein bisschen müde. So, dann habe ich gemerkt, okay, kurz vorm German Throwdown. Ach du Scheiße. Das ist nicht so gut. Aber du bist qualifiziert, fahr. Cool. Für die Master 45 war alles mit Kippings im Qualifier. Kippings kann ich, weil ich Hüfte gut einsetzen kann. Strict Pull-Ups ist ein bisschen schwierig. Ich komme auf den Wettkampf, erste Disziplin, strikte Pull-Ups. Joa, da machen wir jetzt mal ein E-Mom draus. Jede Minute einen strikten Pull-Up. Immerhin, das ist mehr, als ich früher geschafft hätte. Also von daher habe ich mir auch gesagt, komm Annette, bleib ganz locker. Habe ich mit meinem Judge ein bisschen gequatscht. Habe mich wieder in die Klimmzugstange gehangen. Habe wieder einen Pull-Up gemacht. War auch eine coole, also die diese Atmosphäre beim German Throwdown ist natürlich geil.
Ja, das glaube ich.
So, ne? Wenn du das vergleichst mit ein paar von den kleineren Strongwoman-Wettkämpfen von früher, wo du hinten auf dem Parkplatz deinen Wettkampf hattest und da irgendwie die Familie zugeguckt hat und dann stehst du auf dem German Throwdown, das war ähnlich, fühlte sich das an wie bei der FIBO. So. Und eigentlich habe ich mich mehr auf das Wettkampffeld gestellt und das genossen. So, gar nicht meine Performance, sondern die Atmosphäre. Ich bin ja da ein echter Adrenalin-Junkie, ne? Das ist wirklich geil. So. Ja, dann habe ich den Wettkampf gemacht. Abends war ich so im Eimer. Also ich war auch nicht gut. Ich war Platz 5 von 5, alles cool. Aber für mich persönlich war das von einer, die Opens nicht schafft, weil ihr Asthma so schlimm ist, 5 Warballs in einer Minute werfen kann, mich zu qualifizieren, ist zum German Throwdown zu schaffen. Es war einer der schönsten Tage meines Lebens. Also das war schon richtig cool. Und dann war auch noch die Ina da, die mich vom Strongman von früher, also meinem allerersten Strongwoman-Wettkampf, und sie so, boah, springst du schnelle Burpees. Davon mal abgesehen, für Crossfitter waren die langsam, für Strongmaner waren die cool. So, und diese Realität, das sehen andere von außen nicht. Also manche würden denken, boah, 5. Platz, letzte, ist ja nicht so geil. Es war für mich, ich habe es geschafft. Ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Für mich als Athlet, ne? Ich muss noch viel, viel machen, viel aufholen. Aber sagen wir mal so, ich sehe Licht am Ende des Tunnels.
Wo siehst du dich sportlich jetzt? Also was sind deine persönlichen Ziele, die du noch erreichen möchtest im CrossFit? Oder möchtest du gerne noch mal auf einem anderen Wettkampf starten?
Ja, also was ich auf jeden Fall machen möchte, einfach um mir zu beweisen, dass ich das kann, ist ein Triathlon. Weil das ist so weit weg von dem, wo ich eigentlich herkomme. Aber hier so der Zeller-Triathlon, die sind ja ganz cool. Da musst du flussabwärts schwimmen. Also das sind die Distanzen auch nicht so wild. Man muss ja nicht gleich die Ironman machen, sondern einfach mal so einen kleinen Triathlon. Da düddel ich eigentlich schon so 1-2 Jahre mit den Gedanken rum. Dann sehe ich meine Zukunft definitiv im CrossFit. Weil im Strongman, es gibt zwar Masterklassen, aber da gibt's auch nicht so viele. Und ich habe jetzt so hart am CrossFit gearbeitet und es macht mir auch so viel Spaß, weil ich immer aus mir selber über meine eigenen Grenzen hinauswachsen kann. Also, dass ich Handstand Push-Ups mal kann. Wie geil ist das denn, bitteschön? Solche Sachen. Also, mein Ziel ist schon irgendwann auch wirklich auf einem gehobeneren Niveau CrossFit-Wettkämpfe zu machen. Aber ich weiß, was ich an Arbeit reinpacken muss, was es noch braucht. Ja, und auch einfach auf der Reise Spaß haben, ne? Ich habe nie gedacht, dass ich drittstärkste Frau der Welt werde. Vielleicht werde ich drittfitteste Frau der Welt mal irgendwann.
Ja, alles ist möglich.
Ja, ne? Alles ist möglich.
Wir werden sehen. Jo, Annette, wir reden jetzt ja schon eine ganze Weile. Gibt es jetzt noch irgendwelche abschließenden Worte, die du vielleicht an unsere Zuhörer richten möchtest? Irgendwelche Tipps?
Ja, Tipps. Leute, hört mal auf eure Trainer, ne? Also lasst doch mal diesen Scheiß mit 10.000 fremde Programmings oder dies oder jenes. Und wenn wir euch sagen, mach mal einen Tag Rest, macht es doch einfach mal. Der Martin hat viele Fehlschläge in seinem Leben und auch viele schöne Erlebnisse. Ich habe Trainingserfahrungen und wir sagen solche Dinge nicht, weil wir euch nicht gönnen oder irgendwas machen wollen, sondern weil wir einfach sehen, ihr lauft gerade gegen die Wand oder ihr braucht gerade mal was anderes. Das so, ich glaube, dieses noch mehr Annehmen von Trainern, das würde ich mir für viele Leute wünschen, weil CrossFit auch so einen Suchtfaktor hat. Und wenn man mal einen Tag nicht trainiert, kommen manche so rein, ich habe nichts geschafft, aber nein, dein Körper hat regeneriert, es ist gut, du hast Zeit für deine Familie, du hast Zeit für andere Dinge im Leben und die sind auch wichtig. So.
Ja, da tun sich einige auf jeden Fall sehr schwer mit, dieses Attribut, in Anführungszeichen, coachable zu sein. So, und ich glaube, einige sind es. Ich glaube, einige könnten da noch ein bisschen mehr sein. Es kommt halt immer drauf an, ne? Und das sind halt so die Herausforderungen, die man auch als Head Coach, Coach in so einer CrossFit-Box, glaube ich, immer hat. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg.
Naja, wir haben halt immer die Balance, die einen müssen wir treten, also dass sie zum Training kommen, ne? Dass sie so die erstmal drinne sind und die so richtig angefixt sind, dass man. Ja, genau. Da glaube ich, sind wir auch direkt in der Ansprache und versuchen alle gut mitzunehmen. Nö, ansonsten, glaube ich, habe ich ja auch fleißig geredet, ne?
Auf jeden Fall, Annette. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu Annette, zu ihrem Werdegang, zum Training und so weiter. Annette, wo kann man dich, uns am besten erreichen?
Ja, also auf Instagram und Facebook auf jeden Fall CrossFit Hangover. Mich unter Annette Weppen. Ich heiße zwar von der Weppen, aber mein Account ist Annette Weppen bei Instagram und Facebook. Der Martin heißt Lifting Rocky oder wie heißt er eigentlich? Kommt hin, ja. Naja, okay. Ja, ansonsten annette@kempokan.de oder ihr schreibt die Katja Beckmann an. Also es gibt viele Wege, um an uns ranzukommen und wir sind da. Wir sind da. We will see you. Ja, ansonsten hoffe ich, alle meine Schäfchen bald wieder in der Box sehen zu dürfen. Und Leute, ganz ehrlich, kommt mal in die Zooms rein. Wir machen Handstand in den Zooms im Gymnastics. Wenn ihr da in so einem Loch drinne seid, kommt rein, lasst euch mitziehen. Das macht einfach Spaß. Ganz ehrlich, ich werde gerade richtig schön fit. Ne? Meine Burpees waren noch nie so gut wie jetzt. Dank Corona. Siehst du, halt auch alles sein Gutes. Aber ich klaue mir auch heute Kniebeugenständer, wenn ich mal wieder beuge, weil ich glaube, das ist gerade nicht so gut. Nö. Ja, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund und fit. Und schreibt uns einfach, was wir mit euch bequatschen sollen, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Alles Gute. Ciao.